wird noch Unmengen an ewig alter Hardware im Feld rumstehen, die einfach nur WEP sprach. Und deswegen war das Ziel, eine kleine Modifikation von WEP zu entwickeln, so dass man prinzipiell die Karten alle so weiterlaufen kann, lassen kann mit einer leicht geänderten Firmware oder einem leicht geänderten Treiber, aber das Ganze plötzlich sicher wird und man jetzt diese Schlüssel, die man ausgehandelt hat, irgendwie sinnvoll einsetzen kann.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ich meine, die Leute, die das machen, die haben sich da wirklich Gedanken gemacht, wie sie das realisieren. Also kann man jetzt diesem Interviewpartner, den ich auf der Systems gefunden hatte, schon zustimmen, WPA ist technisch ausgereift und sicher.
Naja, ausgereift schon, aber Problem ist halt, in dem Moment, als man halt diesen Standard gebaut hat, stand man erstmal so vor diesem großen Scherbenhaufen namens Web und musste sich jetzt überlegen, was man daraus macht. Man hat halt eben zwei Dinge gemacht. Einmal hat man gesagt, für neue Karten schmeißt man den Webkram jetzt endlich komplett in die Tonne und machen jetzt ein komplett neues Protokoll, mit dem ich meine Nutzdaten verschlüsseln kann. Und das basieren wir jetzt einfach nur noch auf AES. Der ist irgendwie gut evaluiert, der ist öffentlich bekannt, der ist bestens untersucht und der ist sicher. Hat gesagt, okay, das Protokoll nennen wir AES-CCMP und neue Hardware soll halt einfach nur noch AES-CCMP einsetzen und dann ist das garantiert so alles sinnvoll, sicher und gut.
Okay, und eigentlich ist doch diese quasi Unterstützung des WPA2, das ist ja dieser AES-CCMP-Standard. WPA2 kann ja eigentlich schon die aktuelle Hardware so flächendeckend.
Genau, also WPA2 und so weiter, das ist eigentlich hauptsächlich nur Key Management. Aber prinzipiell gilt, wenn ich mir jetzt einen neuen Laptop kaufe mit einer Wireless LAN-Karte drin, dann kann die AES-CCMP. Problem ist halt jetzt bei der ganzen Legacy-Hardware, die ich noch mit rumstehen habe, die halt noch nicht so weit ist. Und dort musste man eine Art Upgrade-Pfad schaffen. Und dieser Upgrade-Pfad wurde entwickelt und der heißt TKIP. Was man bei TKIP eigentlich gemacht hat, war, man hat alle Teile, man hat Web so gelassen, wie es ist. Hat um alle Stellen, die irgendwie unsicher aussahen oder wogegen Angriffe gefahren wurden, da hat man ein großes Pflaster draufgeklebt. Bei Web hatte man da hauptsächlich ja, so drei bis vier Probleme. Problem Nummer eins war, alle Schlüssel sahen bei Web gleich aus, also fast gleich. Die untersten drei Bytes waren immer unterschiedlich, das war der Initialisierungsvektor. Und die restlichen Bytes waren immer die gleichen. Das heißt, man hat irgendwie sehr, sehr, sehr viele Pakete gehabt, die alle mit sehr, sehr, sehr ähnlichen Schlüsseln verschlüsselt waren. Und das war relativ problematisch. Das musste man verhindern. Was man dort eingeführt hat, ist ein sogenanntes Key Scheduling. Das heißt, was jetzt bei TKIP gemacht wird in diesem Kompatibilitätsmodus, man tut diesen Initialisierungsvektor nochmal mit diesem Schlüssel gut durchmischen und sorgt dafür, dass relativ ein scheinbar neuer, zufälliger Schlüssel entsteht, wo jetzt plötzlich alle Schlüsselbytes vom Initialisierungsvektor abhängen und nicht mehr so wirklich gut übereinstimmende Korrelationen mit diesem Hauptschlüssel erkennbar sind. Das war Punkt Nummer 1.
Okay, gut durchmischen, quasi aufgrund des zufälligen Standards oder gibt es da irgendwelche Ideen, wie man gut durchgemischt deklarieren kann? Also ich meine, das ist jetzt so ein Stichwort, wo ich dann schon ein bisschen irritiert bin.
Naja, also zum Beispiel, wenn sagen das vierte Schlüsselbyte von mir aus immer 3 ist, dann hinterlässt das irgendwann mal statistische Spuren. Was man halt dafür gesorgt hat, ist, dass dieses vierte Schlüsselbyte bei jedem Paketschlüssel von allen vom kompletten Initialisierungsvektor abhängt und immer irgendeinen scheinbar zufälligen Wert hat. Das kann man sich so vorstellen, als hätte man Hauptschlüssel und Initialisierungsvektor erst nochmal durch eine Art Hash-Funktion gesteckt. Das ist so das prinzipielle Idee dahinter. Und das zweite Problem, was Web noch mit hatte, war die Integritätssicherung. Die war einfach absolut grottenschlecht. Das war ein CRC 32, weit am Ende vom Paket. Und den konnte man super gut für Angriffe ausnutzen. Da hat man einen eigenen Algorithmus dafür entwickelt, der die Pakete jetzt besser sichern sollte. Könnte man sich natürlich fragen, okay, wieso nehmen die ja nicht irgendwie SHA-1-MAC oder sowas in der Art? Weil das ist ja bekannt und sicher. Und der Grund, wieso man nicht einfach SHA-1 nehmen konnte, war die ganzen Geräte, die WPA machen sollten. Die waren prozessormäßig nicht unbedingt so stark, dass sie in der Lage gewesen wären, einfach nochmal schnell eine SHA-1-Prüfsumme über das komplette Paket und noch irgendwas anderem zu berechnen. Das ging einfach aus performance-technischen Gründen nicht.
Und anhand der Tatsache, dass diese sagen wir es mal, historischen Problematiken auch zur WPA mitgeschleift wurden, hat sich jetzt eine Problemstelle ergeben. Sehe ich das richtig?
Genau. Gehen wir nochmal kurz die restlichen Änderungen weiter. Es gibt nur ein Problem, bei Web gab es keinen Replay-Schutz. Du konntest einfach alten Traffic beliebig wieder ins Netzwerk einspielen, der war immer noch valide.
Achso, das sind diese Spoof-Package.
Genau, man konnte irgendwie einfach beliebig Pakete aufzeichnen und dann wieder reinspielen. Und dagegen hat man solche Replay-Protection-Counter eingeführt. Das heißt, jedes Paket hat so eine Art Sequenzzähler. Und wenn das Paket ankommt, dann schaue ich nach. Und wenn mein Replay-Protection-Counter einen kleineren Wert hat, dann zähle ich meinen Counter hoch und akzeptiere das Paket. Und wenn mein Replay-Protection-Counter aber schon einen größeren Wert hat, weiß ich, das Paket ist alt und das schmeiße ich weg.
Ja, das ist ja auch eine Frage der WLAN-Problematik. Ich meine, da kann es ja auch durchaus sein, dass man mal Funkwellen spiegelt und dann kommen Pakete einfach doppelt an.
Ja, sollte normalerweise nicht vorkommen, aber
passiert.
Ein bisschen Paketloss ist auch nicht schlimm. Also normalerweise soll es im Laufbetrieb nicht vorkommen, dass da Pakete out of order ankommen, aber jedenfalls diese ganz trivialen Replay-Angriffe, die funktionieren jetzt nicht mehr.
Okay.
Und letzte Stufe war dann auch noch, man hat gesagt, ich mache aktive Gegenmaßnahmen gegen Angriffe. Also, ich habe irgendwie immer so einen WLAN-Stack und der schaut nach und wenn dort irgendwie zu viele Merkwürdigkeiten auftreten, dann schlägt diese Software Alarm und fährt die Kommunikation runter, um sich vor solchen Angriffen zu schützen und wartet dann ein bisschen und fährt sie danach wieder hoch und handelt alle Schlüssel neu aus. Das ist so ein Anti-Angriffs-Feature im Protokoll.
Ah, das habe ich schon mal gesehen. Ich habe da so eine passive WLAN-Überwachungssoftware, die sagt mir, wenn ein ähnlicher Überwacher bei mir in der Gegend aufgetaucht ist. Ich denke mal, den könnte man an solchen Indizien identifizieren.
Ja, das rennt passiv für Mitleads, das kannst du nicht verhindern. Aber zumindest, wenn irgendjemand anfängt, so ein bisschen modifizierte Pakete in ein Netzwerk einzuspielen und dann greifen diese Gegenmaßnahmen sofort ein und verhindern das. Zumindest war das die Idee dahinter.
Ja, das, also mir als kryptologischer Flachniete sieht das eigentlich jetzt relativ plausibel aus.
Ja. Ja, das sieht erstmal alles auf den ersten Blick wirklich toll aus und so weiter. Ist es aber nicht.
Okay. Also ist es nicht in welcher Beziehung?
Nee, es ist leider nicht wirklich sicher. Also man hat da zwar sehr viel Sachen reingesteckt, nur dummerweise. Im Endergebnis hat sich dann leider doch gezeigt, man kann diese Verfahren immer noch sehr effektiv angreifen.
Also das heißt, diese TKIP Problematiken, dass man da sagt, okay, wir machen jetzt alles Mögliche, dass diese WEP-Geschichten nicht wieder auftreten, haben quasi nur dabei geholfen, es auch wieder kaputt zu kriegen.
Naja, das waren ja nicht die Ideen, wir sorgen dafür, dass diese WEP-Problematiken nie wieder auftreten. Das war meine Idee von, wir sorgen dafür, dass unsere Kunden irgendwie in der Lage sind, sauber und in Ruhe zum sicheren Standard AES-CCMP zu migrieren, die man halt einfach alte Clients erst einmal gestattet, das Ganze zu benutzen und ja, neuere Clients können halt eben dann von Haus aus CCMP und wenn alle meine Clients CCMP können, dann kann ich einfach TKIP abschalten, habe ich keine Probleme mehr.
Aber was sagt die praktische Erfahrung immer so schön, es hält nicht so lange wie ein Provisorium, das heißt der Markt hat sich quasi auf dem TKIP-basierenden WPA1 ausgeruht.
Ja, nicht wirklich ausgeruht, aber es ist einfach immer noch in der Praxis zu finden. Und ich habe zum Beispiel selber mal zwei Access Points gekauft und wollte die miteinander koppeln und habe die erstmal auf AES gestellt und dann hatte ich plötzlich so von 20 Paketen ist eins verloren gegangen und habe ich relativ lang mit rumgespielt und irgendwann habe ich die runtergesetzt auf TKIP und plötzlich tat alles einwandfrei und ich habe keine Ahnung, woran es liegt.
Okay, und das Fazit ist quasi, WPA1 mit TKIP benutzen ist böse, weil unsicher und...
WPA2 mit TKIP natürlich ebenso. Beziehungsweise sagen wir mal, was heißt unsicher? Es ist jetzt klar, Man kann gegen TKIP-gesicherte Netzwerke Angriffe fahren und diese Angriffe funktionieren meiner Ansicht nach auch in der Praxis. Und es ist noch nicht ganz so gravierend wie bei WEP, aber es ist zumindest schon einmal klar, das Ding ist nicht 100%ig sicher, sondern es ist potenziell angreifbar. Wenn ich da sehr, sehr, sehr sensible Daten drauf habe, dann muss ich was dagegen unternehmen. Benutze ich das nur irgendwie, damit mein Nachbar nicht beim Internet mitsurfen, dann kann ich es auch stehen lassen.
Okay, das ist doch mal ein interessantes Fazit. Hast du aber, ich meine, ihr habt ja bei WEP doch rausgefunden, dass die erste Entwicklung ein genereller Bruch und dann die Verbesserung und die Beschleunigung war ja dann nach einer gewissen Zeit auch möglich. Haben wir die Gefahr hier auch, dass dieses TKIP ist schwer zu definieren, also dass diese Problematik von TKIP-gesicherten Netzwerken schneller ausnutzbar wird?
Das ist eine gute Frage. Also, als ich damals WEP untersucht habe, habe ich mir das Ding angeguckt und war sehr begeistert darüber, dass ich in der Lage war, das Ding so schnell anzugreifen und habe mir natürlich auch TKIP sehr genau angeguckt, weil ich natürlich wusste, okay, ich habe jetzt einen viel besseren neuen Angriff gegen WEP. Und TKIP ist prinzipiell nicht viel anders da als WEP und wollte natürlich diesen Angriff ganz gerne auch gegen TKIP fahren. Das Ganze war noch in 2007, als ich mich hauptsächlich mit Web beschäftigt habe. Und damals habe ich mir TKIP sehr genau angeguckt und habe gesagt, nee, ich sehe keine Möglichkeit, das zu machen. Und ich kann das halt irgendwie nicht machen und TKIP heißt erstmal für mich, das ist sicher so und ich wüsste jetzt nicht, wie ich das breche. Und jetzt, 2008, hat sich jemand anders da das Ganze nochmal ein bisschen genauer angeschaut und hat ebenfalls festgestellt, okay, es gibt doch Angriffe, die auf WEP gehen, die kann man einfach modifizieren, dann gehen sie auch gegen TKIP-gesicherte Netzwerke.
Habt ihr da schon ein Netz wirklich gebrochen oder ist es aktuell nur eine theoretische Auswertung der Standards?
Wir haben inzwischen ein Tool, das kann man starten und dann läuft es eine halbe Stunde lang und dann zeigt es einem einen der aktuellen temporären Sitzungsschlüssel an, die dieses Netzwerk verwendet.
Also dann hat man ein Paket.
Genau, dann hat man ein Paket entschlüsselt, man hat einen Schlüssel, ein Paket entschlüsselt, man hat den Klartext von dem Paket vorliegen, man hat auch den Schlüsselstrom vorliegen und man hat einen der geheimen Schlüssel in diesem Netzwerk dann vorliegen. Das Ganze muss man so verstehen, man hat ja üblicherweise, wenn man das daheim einsetzt, hat man nur ein Passwort, das gibt man ein. Und dieses Passwort wird durch relativ viele verschiedene Hash-Funktionen durchgejagt, oder zumindest Hash-Funktionen ähnliche Konstrukte. Und dann fallen am Schluss mehrere Schlüssel raus. Und jeder Schlüssel wird für eine bestimmte Aufgabe eingesetzt, wie zum Beispiel Sicherung der Integrität von der Kommunikation vom Access Point zum Client oder Sicherung der Integrität für die Kommunikation vom Client zum Access Point oder Sicherung der Verschlüsselung für die Kommunikation vom Client an die Broadcast-Adresse oder ähnliches. Und einen von diesen Schlüsseln, die sich natürlich bei jedem Mal neu einloggen eigentlich ändern sollten, den können wir jetzt inzwischen ausrechnen. Das geht.
Okay, also das hört sich definitiv nicht schön an. Ich muss sagen, meine Lösung, ein offenes WLAN und ich fahre ein eigenes IIS-konfiguriertes VPN drüber, ist mir da immer noch am sympathischsten.
Kann man auch machen. Das Schöne ist, an der Stelle ist immer noch nicht zu Ende, weil was wir glücklicherweise auch zeigen konnten, ist der Replay-Schutz, der in den Netzen existiert, in diesen Ticketnetzen, der ist ebenfalls angreifbar. Das heißt, wir können dann auch in dieses Netzwerk selber Pakete reinschicken. Zwar nur wenige, aber es funktioniert prinzipiell.
Wow, Erik, dann vielen Dank für die doch sehr quasi tagesaktuelle Informationen an Cerada. Und ich habe mal die Hoffnung, dass jetzt die Leute aufwachen und nicht mehr potenziell absolut unsichere Netze verwenden.
Ja, das heißt absolut unsicher? Naja, ein bisschen unsicherer.
Es gibt jetzt noch Leute, die benutzen WEP.
Ah, okay, sorry. Ich habe auch gerade eben gerade, da benutzt einer noch ein offenes WLAN.
Ja, ich meine, sobald die Firewall das Transfer-Network, was über das offene WLAN geht, nicht mehr rauslässt, ist es doch kein Thema. Ich meine, ja. Dafür gibt es doch Firewalls.
Genau.
Und jetzt sind wir am Werbeblock für End-zu-End-Sicherheit angekommen.
Genau. Und also, Erik, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit einem weiteren Interview von der Systems, nämlich Fingerprint-Erkennung.
Da sind wir schon eigentlich bei unserem ersten wichtigsten Stichwort, nämlich Fingerprint-Erkennung. Ich sehe hier einen Aufbau von mehreren Geräten, die eine Fingerabdruckerkennung machen können. Würden Sie sagen, die sind für den Alltagsgebrauch oder sind das noch Geräte, die in der Entwicklung sind?
Die Systeme, mit denen wir arbeiten und die wir auch in unser System seit Jahren integrieren, sind ausgewählte Systeme von im Bereich Fingerprinting Weltmarktführern, die Erfahrungen seit 20 Jahren teilweise haben. Es ist so, wir kennen natürlich die Diskussion im Bereich Fingerprinting zurzeit auch durch die Chaos Computer Club Thematik, die mittlerweile ein Begriff sein sollte. In dem Bereich Fingerprinting ist es so, es gibt weltweit verschiedene Hersteller. Es gibt Firmen wie L1, die Identix gekauft haben oder Bioscript gekauft haben. Da kann man nur davon sagen, das sind alteingesessene Firmen, die in diesem Bereich, ich vergleiche es immer wieder mit der Autoindustrie, ein Porsche darstellen oder ein Ferrari darstellen, die absolut alltagstauglich sind und die auch im Bereich der Fingerprinting Chaos Computer Club Fälschungsaktion nicht durchfallen würden, da wir sie selbst nach den ganzen Tests vom Chaos Computer Club natürlich auch durchgetestet haben.
Das hört sich sehr interessant an, jetzt wo Sie den Chaos Computer Club auch nochmal erwähnen. Was da eigentlich noch ein Argument wäre, ist, der deutsche Staat oder besser gesagt das komplette Land Europa akzeptiert ja eine gewisse normierte Fingerabdruckscanner, die in jedem Bürgerbüro stehen. Und diese Fingerabdruckscanner sind erwiesenermaßen mit dem gefälschten Abdruck vom Chaos Computer Club überlistbar. Das heißt, die Geräte, die Sie hier ausstellen, sind da besser?
Das ist richtig. Die erste Frage, klar, das sind optische Scanner, die verwendet werden in den KVRs. Also in München ist ein Kreisverwaltungsreferat, das dafür zuständig ist, die Fingerprints für die neuen Personalausweise oder Reisepässe aufzunehmen. Wieso diese Systeme ganz einfach zu fälschen sind, ist unserer Meinung Nummer eins, es wurden nur optische Scanner verwendet in diesem Test. Zum zweiten wurden Swipe-Scanner verwendet in diesem Test. Da muss man sich den Hintergrund überlegen, es gibt verschiedene Scannerarten, wie ich gerade schon angesprochen habe, Swipe-Scanner zum Beispiel, optische Scanner, die machen einfach ein CMOS-Bild von einem Fingerabdruck. Und dass ich solche Bilder natürlich auch faken kann, ist uns völlig klar. Wenn ich natürlich mit anderen Systemen jetzt arbeiten würde, ich sage jetzt mal, wenn ich mit kapazitiven Sensoren arbeiten würde, da hätten wir diese Problematik nicht. Es ist auch mal interessant, dass ein Chaos Computer Club sich nicht nur mit optischen Scannern auseinandersetzen würde oder mit Swipe-Scannern, sondern vielleicht auch mal mit kapazitiven Scannern.
Starbuck, was sagst du? Wird der Chaos Computer Club sich mit den kapazitiven Scannern auseinandersetzen?
Naja, also erstmal muss man ja festhalten, dass der Typ da mal so gar keine Ahnung hat, wovon er redet, weil nämlich kapazitive Sensoren bzw. Sweep-Sensoren sind natürlich kapazitive Sensoren in den meisten Fällen. Das heißt, die haben uns natürlich auch schon mit kapazitiven Sensoren auseinandergesetzt und die auch erfolgreich überwunden.
Okay, also haben wir da mal wieder quasi das übliche Problem gehabt, ein Marketingmensch versucht, einen Techniker zu überzeugen.
So klingt das für mich, ja. Also halt zumindest, was er da über die Sweep-Sensoren erzählt hat, war halt irgendwie ziemlich hanebüchend und auf jeden Fall mal falsch.
Okay, und wie schaut's aus mit dieser, also ich möchte nur mal kurz noch erwähnen, für die Hörer, die haben das ja nicht wirklich mitgekriegt, ich habe nichts vom Chaos Computer Club gesagt, das war seine Idee. Er ist da von sich aus auf die Idee gekommen, einem Reporter aus Darmstadt zu erklären, ach übrigens, der Chaos Computer Club hat Fingerabdruckscanner geknackt. Also Starbuck an quasi das Team dahinter und natürlich dadurch auch an dich. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid wirklich in dem offiziellen Marktsegment angekommen, die haben euch realisiert.
Ja, also das merken wir irgendwie in letzter Zeit öfter, also halt nicht nur was so Biometrie und Fingerabdrücke betrifft, sondern halt irgendwie auch so bei Wahlcomputern und diese allgemeinen IT-Sicherheit, dass der Chaos Computer Club halt jetzt immer wieder von sich heraus irgendwie zitiert wird. Also sie sind auf jeden Fall schon eine Institution geworden. Also zum Beispiel auf der letzten CeBIT, das habe ich auch nur gehört, dass am Stand von Dermalog, also irgendwie einen der größten Fingerabdrucksensorhersteller, die halt irgendwie zum Beispiel auch die Sensoren an den Grenzen zur Verfügung stellen, dass sie dort im Hinterzimmer irgendwie halt auf unserem coolen Hack so mit dem Holzleim wie in großen Plakaten aufgehängt haben und dann wie selber Fingerabdruckattrappen gebastelt haben.
Okay, das hört sich wirklich nett an. Und wollen wir uns das zweite Interview von dem netten Menschen auch nochmal anhören?
Mal rein damit.
Ja, natürlich.
Sie haben hier aber noch ein weiteres sehr interessanten Aspekt aufgestellt, und zwar eine Gesichtserkennung, oder wie interpretiere ich dieses Gerät hier?
Wir haben verschiedene, also wir sind nicht spezialisiert auf eine biometrische Erkennungsmethode, sage ich mal, wie es ein Fingerprint ist. Wir sind im Endeffekt ein Integrator der verschiedensten biometrischen Erkennungssysteme, die am Markt einfach erhältlich sind. Es gibt in dem Markt gerade, weil Sie es ansprechen, eine Gesichtserkennung, gibt es verschiedene Anbieter weltweit, die sich mit dem Thema Gesichtserkennung intensiv beschäftigen. Ist natürlich auch ein Feld. Wiederum, es gibt in Deutschland, wir sind eine Nation des Tests, sage ich immer wieder. Es wird getestet und getestet und getestet. Und im Rest der Welt werden solche Systeme im normalen Einsatz schon durchgeführt. Wir haben jetzt hier auf unserem Stand drei verschiedene Face-Scan-Systeme. Zum einen haben wir hier vor uns auf dem großen Bildschirm einen Face-Finder. Das ist ein Surveillance-System, das können Sie im Endeffekt im Anwendungsbereich von Stadien zum Beispiel haben. Im Anwendungsbereich von Flughäfen, im Anwendungsbereich von Datenbank-Searches, dass Sie sagen, okay, ich mache im Bereich Stadion zum Beispiel eine Hooligan-Datenbank im Hintergrund, filme im Endeffekt die Besucher eines Stadions vor dem Zutritt zum Stadion ab und schaue, welche dieser Menschen, die auf dieser Hooligan-Datenbank zum Beispiel hinterlegt sind, auf dieser Datenbank sind und kann sie natürlich dann vom Eintritt in dieses Stadion auch hindern. Ist natürlich auch, was ich gerade schon ausgeführt habe, im Bereich zum Beispiel Flughäfen oder Grenzübergängen, dass ich Datenbanken im Hintergrund habe mit Terroristenbildern, ist ja im Moment auch bei uns in Deutschland eine große Problematik. Mit der Terroristenproblematik in Afghanistan und so weiter, wo wir im Moment eine Gefährdungsstufe A in Deutschland haben. Mit solchen Systemen könnte man natürlich solche Personen schon auf den Flughäfen oder wenn wir geschlossene Grenzen hätten, was wir früher auch mal gehabt haben, ausfiltern könnte oder aussortieren könnte. Sagen wir es einfach so. Das Schöne an Gesichtserkennung im Gegensatz zu Fingerprint-Erkennung ist eines, bei der Gesichtserkennung brauche ich im Endeffekt nicht sehr viel Kooperation von einem Menschen. Er muss nur durch ein gewisses optisches Feld laufen, das ich eingebe mit dieser Kamera hier, die wir oben an unserem Messestand installiert haben. Wir haben hier eingegeben einen Abstand von 2 Metern und sobald eine Person in diese 2-Meter-Bereich eintritt, wird sein Gesicht vermessen. Beim Fingerabdruck ist es so, Sie brauchen eine erhöhte Kooperation von der Person. Sie muss ihren Finger auf so einen Scanner auflegen und das ist natürlich in Bereichen zum Beispiel von Strafvollzug und so weiter ein bisschen schwierig.
Sie haben gesagt, man könnte diese Technologie hier in Stadien oder in größeren Menschenmengen einsetzen. Das hieße auch, Demonstrationen wären möglich zu überwachen. Da wir ja in Deutschland die Richtlinie haben, es dürfen keine vermummten Demonstrationen geben.
Natürlich. Ich sag mal, Sie haben natürlich, wenn Sie ein Vermummungsverbot haben, haben Sie natürlich eine Möglichkeit, die sicher in den nächsten 10 Jahren auch kommen wird, dass ich anhand von einer Iriserkennung, in einer weitflächigen Iriserkennung Menschen einfach aus gewissen vermummten Personen oder wie auch nicht vermummten Personen erkennen kann. Wir sind da in einem Stadion im Moment, wo die Biometrie gerade durch die Vorfälle, die wir in den USA 2001 gehabt haben, auf einem Weg sind, auch dass biometrische Erkennungssysteme in den Alltag, ich sag mal, die ersten Gehversuche machen. Es wurde in der Vergangenheit auch natürlich durch die technologische Rückständigkeit, die wir in den letzten Jahren noch in diesen Technologien gehabt haben. Natürlich, ich kann im Endeffekt solche Face-Systeme oder auch Iris-Erkennungssysteme, ich kann Demonstrationen damit abfilmen, ich kann Personengruppen überwachen, ich kann alles damit machen. Das ist auch der Grund, wo ich im Endeffekt sagen muss, wo der Biometrie natürlich gerade in Bereichen oder in Ländern wie Deutschland oder Europa durch die Datenschutzbeschränkungen erhebliche Türen vorgeworfen werden, wo wir nicht die Erfolge erzielen können, wie es zum Beispiel im asiatischen oder im Mittleren Osten Bereich sind.
Was mich da eigentlich erstmal interessiert hätte, wäre sowas wie, man hat eine gewisse größere Menschengruppe und wie schnell hat man denn da jede einzelne Person erfasst oder wie lange muss man diese Personen aufnehmen, bis sie erfasst wird?
Aufnahme ist möglich, dass Sie zum Beispiel ein Bild, das Sie haben, in das System einscannen, wenn Sie jetzt kein Live-Bild von dem Menschen haben. Nummer eins, Sie können aber auch im Endeffekt eine Aufnahme von so einer Person dauert im Endeffekt. Es kommt wieder aufs System drauf an. Bei diesem System dauert es 200 Sekunden. Die Erfassung von dem Ganzen hängt immer wieder von dem Hersteller auch ab und von den ganzen technischen Parametern, die außenrum sind, Ausleuchtung und so weiter und so fort. Bei den Erkennungsraten kommt es wiederum auf die Systeme drauf an und da sind sie bei Erkennungsraten von 30-80%, wiederum herstellerbezogen.
Wie aktuell muss das Foto sein von dieser Person? Bei Herren ist es ja ein Bart, bei Damen ist es ein Kopftuch oder eine andere Haarfarbe oder ähnliches. Wie flexibel reagiert denn das System auf so etwas?
Weder ein Kopftuch noch ein Bart würde dieses System im Endeffekt als Nichterkennung akzeptieren. Es ist einfach so bei diesen Systemen, dass die Augen ausgemessen werden. Es findet eine komplette Vermessung des Gesichts statt, wo ein Bartstoppel oder ein Vollbart nicht irritieren würde, weil es im Endeffekt eine Vermessung der Augen, der Nase und des Mundes ist. Somit spielt auch ein Kopftuch kein Problem. Im Bereich von 3D-Gesichtserkennung haben wir diese Probleme. Das kann ich Ihnen auch hier mal an ein Zutrittskontrollsystem im 3D-Gesichtserkennungsbereich zeigen, dass Sie schon Probleme haben, wenn Sie eine Brille aufhaben.
Gut, Herr Tilger, dann vielen Dank für das Interview und ich bin mal gespannt, was in den nächsten Jahren da auf uns zukommt.
Ja, natürlich war ich sehr gespannt und ich habe da auch sehr faszinierende Angstzustände gekriegt, als mir sehr ausführlich geschildert wurde, dass man eine Person 200 Millisekunden aufnehmen muss und dann weiß man, dass die Person auf der Demonstration war, weil mit zentral gespeicherten Personalausweisfotos kann man ja hervorragend die Person identifizieren. Und wenn es kein Kopftuch und keine Haarfarbe und kein Bart mehr hilft, dann wird es echt spaßig. Oder,
also um mal ein bisschen irgendwie von dem Marketing-Geschwafel wieder irgendwie in zur Realität zu kommen. Also das, was irgendwie er da erzählt, das funktioniert natürlich noch nicht und ist auch in naher Zukunft nicht absehbar, dass es funktioniert. Also man wird halt gerade im Außeneinsatz, also irgendwie unter Normalbedingungen, Gesichtserkennung, funktioniert halt irgendwie mit sehr, sehr geringen Erfolgsraten. Also es gab zum Beispiel diesen Test im Mainzer Bahnhof, wo sie halt irgendwie 300 Leute, also wir haben irgendwie drei Kameras irgendwie in den Eingangsbereich gestellt und dann irgendwie halt 300 Leute in die Datenbank eingegeben und die wurden dann halt irgendwie, oder sollten halt immer rausgefischt werden aus dem Menschenstrom und die Erkennungsraten lagen halt irgendwie teilweise unter 10%, also irgendwie so im Schnitt so um die 20-30%. Und selbst die Raten, die er da irgendwie anpreist, von bis zu 80%, ich meine 80% ist halt irgendwie mal gar nichts, wenn man einfach Millionen von Menschen betrachtet, dann ist ein Fehler, also 80% Erfolg heißt ja immer noch 20% Fehler. Und halt ein System einzuführen, wo 20% der Leute, also irgendwie jeder fünfte fehlerhaft erkannt wird, das ist halt einfach mal in der Realität absurd, das zu benutzen.
Ja, und auch die Demonstrationsumgebung, die sie da auf der Messe hatten, die war auch sehr faszinierend, weil wenn man sich mal überlegt, wie sieht denn ein Standard Business-to-Business-Messebesucher aus, Anzug, Krawatte, glatt rasiert und frisch frisiert, solche Personen kann man natürlich erkennen, weil da sind die Augen eindeutig auszumessen. Aber wenn man jetzt nach einer frischen Schlägerei gerade mal schnell durch den Bahnhof will, dann hat man wahrscheinlich eher ernsthaftere Probleme, da überhaupt die Augen zu finden.
Also muss man nicht mal wirklich machen, also sich jetzt zu schlagen vorher. Also was zum Beispiel, also was auf jeden Fall reicht, ist eine Brille heutzutage. Also irgendwie muss nicht mal eine Sonnenbrille sein, sondern halt eine normale Brille. Also viele Gesichtserkennungsalgorithmen schmeißen sich halt irgendwie sofort auf die Brille, weil es halt ein sehr markantes Merkmal ist. Das heißt irgendwie, wenn du in der Datenbank ohne Brille bist und irgendwie dann auf dem Bahnhof oder wo auch immer die Überwachungskamera ist mit Brille, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die es sich erkennen, halt sowieso sehr gering. Noch dazu kommt, dass Gesichtserkennung mag halt beim 1:1-Abgleich, also wenn du halt irgendwie eine Person, die gerade live vorbeikommt, gegen ein Bild der gleichen Person in der Datenbank abgleichst, sind die Erkennungsraten vielleicht halbwegs im akzeptablen Bereich, aber sobald du halt irgendwie gegen Banken mit mehreren Hunderten oder Tausenden Leuten abgleichst, kommst du halt so schnell in Falscherkennungsraten, dass das halt wirklich auf absehbare Zeit nicht zu erkennen, nicht zu funktionieren, also nicht funktionieren wird. Also es gab halt in Florida vor ein paar Jahren in Tampa irgendwie diesen Großtest, was er da auch beschrieben hat, irgendwie im Fußballstadion mit Hooligans. Da haben sie auch im Footballstadion irgendwie Gesichtserkennung getestet und haben halt irgendwie genau gar keinen Kriminellen gefunden in der irgendwie ganzen 10.000 Leute, die da irgendwie reingekommen sind.
Ja, was mir auch erst nachträglich eingefallen ist, ist, ein normaler Fußballfan ist ja normalerweise in Farben seiner Mannschaft schräg geschminkt und hat er die schrägsten Schals und Klamotten an und also gerade die Stadionsituation dürfte keine Chance sein, aber ich hatte eigentlich...
Also Schminken muss man dazu sagen, also halt sowohl Bärte als auch Schminken und Kopftuch, da hat er schon recht, das macht den Gesichtserkennungsalgorithmen halt eher wenig aus. Aber sobald man zum Beispiel eine Brille trägt oder halt lacht zum Beispiel, also ich meine, wenn man ein Foto für einen Pass abgibt, dann ist ja irgendwie Lachen verboten, das hat halt schon seinen Grund, weil halt genau dieses Lachen halt die Gesichtserkennungsalgorithmen durcheinander bringt, das heißt irgendwie allein, wenn man lachend durch die Stadt geht, ist die Wahrscheinlichkeit, erkannt zu werden, halt auch nochmal geringer.
Wenn man eine Überwachungskamera sieht, einfach schön lächeln.
Genau, oder halt irgendwie einfach zu Boden gucken, also halt wie gesagt, also diese ganz Real-Life-Anwendungen mit irgendwie Kameras draußen auf der Straße mit Licht, da kann man derzeit wirklich noch davon ausgehen, dass die einfach nicht funktionieren werden. Zum Thema Iris, das ist auf jeden Fall sicherlich ein interessanter Punkt, irgendwie, weil also das sicherlich in der Zukunft noch mehr als System eingesetzt oder irgendwie weiterentwickelt wird. Allerdings die heutigen Systeme, da muss man halt auch wieder sehr lange, also irgendwie halt heutige Iris-Erkennungssysteme, muss man sich halt wirklich ganz gezielt davor positionieren und irgendwie mehrere Sekunden teilweise davor stehen und sich irgendwie halt richtig davor hin und zurück dann wie ein gutes Bild von der Iris kriegt. Das heißt irgendwie dort Iris oder Iriden von einer großen Menschenansammlung auch wieder draußen in guter Qualität zu kriegen, ist wahrscheinlich auch auf die nächsten Jahre noch aussichtslos.
Gut, Starbuck, dann vielen Dank für deinen Kommentar zu diesen qualitativ hochwertigen Interviews, die ich da genommen habe. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt mal einen, ich sag mal, Wunschtrack oder besser gesagt zwei Wunschtracks hintereinander, damit jetzt mal unsere Zuhörer die Chance haben, die Porzellanabteilung zu besuchen. Die haben ja bestimmt dieses wichtige Meeting mit den Herren Villeroy und Boch oder so. Und naja, egal. Auf jeden Fall viel Spaß bei Kalkutta liegt am Ganges.
Ciao.
Thank you. мучительно долго не приходит рассвет. Три ночи молитвы, три ночи без сна, три ночи кошмаров, так решила она. Три ночи подряд свечи будут мерцать, три ночи подряд ведьма будет искать. Три ночи подряд ей глаза не смотри, там за кругом и смело страх царит до зари. Страшно дышать, сердце камнем застыло, от судьбы не сбежать. Тени плоть обретаю, все надежды губя. Ведьма знает, ты рядом, но не видит тебя. Словно в дьявольском танце приближается смерть. Как мучительно долго не приходит рассвет. Три ночи молитвы, три ночи без сна. Три ночи кошмаров, так решила она. Три ночи подряд свечи будут мерцать. Три ночи подряд ведьма будет искать. Три ночи подряд ей глаза не смотри, там за кругом и смело страх царит до зари. Сидел как старик, третью ночь за кругом отчаянный вой. Перед рассветом смерть придет за тобой. Три ночи подряд свечи будут мерцать. Три ночи подряд ведьма будет искать. Три ночи подряд ей глаза не смотри, там за кругом смело страх царит до зари. Три ночи молитвы, три ночи не спи, три ночи кошмары.
Jetzt stehe ich hier am Stand der Wearable Technologies und ich spreche mit einem Herrn Stammel. Guten Tag. Wearables, das klingt interessant. Können Sie das mal ganz kurz umschreiben, was das bedeutet?
Also wir sagen dazu, Wearable ist aber ein bisschen Denglisch eigentlich, wenn man es richtig sagt, also Deutsch-Englisch, weil wir verstehen darunter auch Portable. Das heißt, also auch das Handy gehört bei uns dazu. Ein Handy anzuziehen ist ein bisschen schwierig, aber wortwörtlich übersetzt ist ja Wearable das anziehbare Produkt oder die anziehbare Technologie. Davon haben wir auch Sachen am Stand, aber wir beziehen uns jetzt hier auf das Systems eigentlich mehr auf das Thema der tragbaren, portablen Technologien. Klein, fein, interessant und vielleicht so ein bisschen auch fancy, also für Ingenieure oder so genau das Richtige.
Okay, also sind die Produkte primär dafür gedacht, unterwegs Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, wie Handy, gutes Beispiel, man kann unterwegs telefonieren oder halt andere Geräte in dieser Richtung?
Naja, eben, also die einfache Bedienbarkeit, wenn ich unterwegs bin oder zum Beispiel in einer Konferenz. Ich habe hier eine Uhr an, die eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle hat. Und mit dieser Uhr sehe ich also, wenn ich in einer Konferenz sitze und mein Handy auf lautlos gestellt habe, sofort, wenn ein eingehender Anruf kommt. Ich kann den Anruf auch abwehren. Ich kann unterdrücken, direkt mit einer Taste auf meiner Uhr. Beziehungsweise ich kann mir die SMS anschauen oder ich kann mir die Anrufnummer auch anschauen. Und das sind, glaube ich, dann schon so Features, die ganz interessant sind und den einen oder anderen begeistern werden. Sony Ericsson hat so eine Uhr schon vor 2 Jahren mal als Prototyp vorgestellt und jetzt ist er mit einer Kollektion von 8 Geräten am Markt und das kann man sich jetzt schon zum Weihnachtsgeschäft darauf freuen, dass man also solche Uhren dann seinem technikverliebten Freund zum Beispiel schenken kann oder der Freundin. Es gibt eine Damen- und eine Herrenkollektion davon und die Preise liegen dann auch irgendwo in so einem, ja ich sage mal, glaube ich dann schon mit dem Feature Bluetooth ganz interessanten Umfeld von 269 bis 299.
Sie sprechen an, dass die Geräte größtenteils für technikaffine Personen sind. Ist das auch eine Denkweise, die man bei der Entwicklung von solchen Geräten hat? So, was würde ein technologisch verrückter Geek denn so alles gerne haben? Oder denkt man darüber nach, was ist technisch machbar und wie realisieren wir das auf mobile Art?
Ja, der Clou ist ja eigentlich der, man denkt jetzt immer erst daran, wenn man jetzt so ein technisches Produkt vor sich hat, da gibt es ja jetzt nur ganz wenige, die sich eigentlich damit auskennen oder das überhaupt kaufen würden. Aber am Dienstag war auf der Communication World ein interessanter Vortrag vom Vice President von Nokia. Und er hat gesagt, ja, seine Zielgruppe ist eigentlich eine Zielgruppe von 200 Millionen Menschen und das sind diese Hightech-Gurus, ja. Und da gibt es immerhin 200 Millionen davon. Jeder von uns kennt irgendeinen, den er immer anrufen kann, wenn irgendwie das iPhone kaputt ist oder der iPod nicht geht oder die Uhr nicht funktioniert. Und genau diese Leute, das ist unsere Zielgruppe, das ist die Zielgruppe dieser Firmen, die wir hier repräsentieren und das ist doch, finde ich, eine ganz große Menge.
Wenn Sie jetzt gerade diese i-Reihe ansprechen, was da sehr interessant ist, ist zum Beispiel iPhone hat sich festgestellt, dass ein Gerät, was doch technisch eher beschränkte Fähigkeiten hat, sich doch sehr, sehr gut verkauft. Sind die Wearables in ähnliche Idee oder wird da alles reingesteckt, was technisch machbar ist?
Ist jetzt eine interessante Aussage von Ihnen, weil für mich als Betriebswirt kann das iPhone eigentlich schon sehr, sehr viel und ist technisch für mich natürlich ausgereift. Aber wahrscheinlich ist es für einen echten Techniker wahrscheinlich eher eine nette Gimmick-Geschichte, die es schon ewig lang gibt. Wir haben hier Technologien, die sicherlich marktreif sind und Marktnähe haben. Das heißt, klar, das iPhone ist so ein bisschen das Vorbild für viele, die hier jetzt auch aufspringen auf diesen Zug. Wir haben hier zum Beispiel das neueste BlackBerry-Gerät auch da. BlackBerry geht jetzt aus dem Business-Bereich hin in den Consumer-Bereich und stellt ein Produkt vor, das nach unserem Ansinnen und nach Informationen von den Technikern wesentlich mehr kann wie ein iPhone. Also mehr als ein iPhone-Killer ist in dem Sinne. Mit dem Storm, der kommt jetzt in den Markt. Also ich denke, man darf jetzt nicht alles am iPhone festmachen, aber es ist schon klasse, wie es diese i-Politik geschafft hat, ein Produkt in den Markt zu bringen, dass das eben vielleicht dann doch gar nicht so den High-End der Technologie darstellt. Wir versuchen aber eine Mixtur hier am Stand, sodass wir es auch immer Sachen haben, die bis jetzt noch keiner hatte und die wirklich vielleicht auch erst beim Konsumenten in 2 Jahren ankommen. Aber dazu vielleicht nachher mehr.
Das ist jetzt immer noch ein sehr schönes Beispiel. Es lässt sich leider nicht verwehren. Die komplette i-Reihe hat die Tatsache, dass die Usability von den Geräten einfach unschlagbar ist. Ein iPod oder ein iPhone ist von der Benutzbarkeit meistens um Längen besser als alternative Geräte, die im ähnlichen Bereich sind. Bei Wearables könnte das ja noch ein bisschen problematischer sein, weil man sich das ja eh immer mit sich rumträgt. Werden denn solche Usability-Aspekte bei der Entwicklung sehr beachtet oder wird das dann der Markt zeigen?
Ich meine, bei der hochintegrierten Variante im Wearable Technologies Bereich, das nennt man auch Smart Clothes, das ist also wirklich dann die integrierte Tastatur zum Beispiel in einer Jacke, da steht die Bedienbarkeit an allererster Stelle und deswegen werden solche Produkte zum Beispiel auch verkauft. Also Marks & Spencer hat seit über einem Jahr jetzt einen Anzug im Sortiment, mit dem ich meinen iPod fernsteuern kann und da habe ich am Revier habe ich eine Tastatur und die kann ich bedienen. Das sind aber eben eher die kleineren Stückzahlen, das ist jetzt nicht so das riesengroße Mengengeschäft, aber hingegen eine Uhr, mit der ich mit Bluetooth meine Verbindung zum Handy aufbauen kann, das ist halt dann auch schon eher Mengengeschäft, weil es eben sehr, sehr einfach auch zum Tragen ist und ich bin dann nicht an mein eines Sakko gebunden, sonst muss ich immer mein eines Sakko anziehen, um mein iPod bedienen zu können. Das ist vielleicht auch ein bisschen blöd.
Ja, allerdings, ich wollte eher die wirkliche Bedienung des Geräts an sich ansprechen. Mit Usability ist ja wirklich die Offensichtlichkeit eines, sagen wir mal, Knopfes oder eines Reglers oder ähnliches gesehen.
Unsere Kunden beschäftigen sich damit sicherlich sehr stark, wir selber aber nicht. Wir präsentieren ja eher die Technologie dann selber. Daher also die Usability, ich kann es nur sagen, jetzt von den Uhren, die ich vorhin schon erwähnt hatte, ich bin wirklich ein DAO, ja, und ich kann also ohne weiteres diese Uhr bedienen und das heißt dann sehr, sehr viel.
Ja, das ist eine sehr schöne Aussage. Was noch ein weiterer Aspekt ist, Sie hatten Bluetooth als kabellose Schnittstelle erwähnt. Sind da noch andere Schnittstellen gedacht oder geplant?
Es gibt zahlreiche technologische Entwicklungen derzeit am Markt. Man kann Zigbee nennen, man kann andere Datenstandards nennen, eben auch diese ganzen gekapselten Standards von einem Polar, von einem Suunto, die ja aber eigentlich keine Standardisierung sind, weil es kann kein anderer rein in diesen Standard. Bluetooth wird hier einen neuen Schritt gehen. Bluetooth wird eine neue Technologie vorstellen, die sich Low-Energy-Technologie nennt. Und mit dieser Low-Energy-Technologie ist es eben möglich, längere Standby-Zeiten zu gewährleisten und speziell eben für solche Anwendungen wie eine Uhrsteuerung oder wie Herzfrequenz-Monitoring, Puls-Monitoring, längere Laufzeiten zu ermöglichen, was ja heute gerade bei Headset-Nutzung und so weiter häufiger mal ein Problem wird. Wird also sagen wir, die ersten Produkte werden wir Ende nächsten Jahres sehen. Also da passiert momentan sehr, sehr viel. Und Bluetooth wird sich als Standard dort auch etablieren, bei diesen kleinen Gadgets auch.
Was bei solchen Geräten auch immer sehr interessant ist, ist die Erkennung von außen, dass man dieses Gerät mit sich rumträgt und dann auch die Wiedererkennung. Ah, den kenne ich doch, der hat doch die ID. Ist da irgendwas auch in diese Richtung geplant? So eine Art, Geschäfte können ihre Kunden brandmarken und das passt dann schon?
Es ist ein Thema, das wir vor 2 Jahren mal stärker in den Fokus gerückt hatten. RFID muss man hier nennen oder Near Field Communication, also aktive oder passive Transponder-Technologien. Diese Technologien haben sich noch nicht durchgesetzt. Die Tags sind einfach viel zu teuer derzeit. Da wandern wir aber jetzt gerade ganz schön Übergang eigentlich zu einem Thema, das nennt sich Organic Electronic. Und Organic Electronic heißt eigentlich, dass ich eine Schaltgruppe oder beziehungsweise einen Chip drucken kann. Und man geht davon aus, dass man in den nächsten 2 Jahren die ersten druckbaren RFID-Labels sieht. Das heißt also, ein RFID-Chip wird gedruckt über eine Art Tintenstrahldrucker, so muss man sich das vorstellen. Also nichts anderes wie diese Piezo-Technologie. Und dann werden natürlich die Preise nach unten gehen und dann macht es vielleicht auch Sinn, eben die entsprechenden Bekleidungsstücke permanent zu brandmarken und damit dann auch nachverfolgbar zu machen. Ob dann wirklich das möglich ist, dass der Kunde beim Eintreten in seinen Lieblingsshop erkannt wird, ah, du hast eine Hose an, die jetzt 3 Jahre alt ist, da kommen wir natürlich dann auch so ein bisschen in den Verbraucherschutz und ich denke, da wird sicherlich ein Riegel davor geschoben.
Ja, was zum Beispiel ein Argument wäre als Fitnesscenter gebe ich meinen Kunden eine Sporttasche und diese Sporttasche ist gleichzeitig als Erkennungsmaterial gemarkt und dann kann man damit halt durch die Drehtür durch und die anderen nicht. Das wäre ja zum Beispiel eine Verwendung, wie man ein getaggtes Objekt verwenden könnte in der Praxis.
Da gibt es ganz nette Beispiele. Da brauchen wir die Sporttasche nehmen. Ein passiver RFID-Transponder ist, also sag ich mal, gesundheitlich gesehen total unkritisch. Und es gibt also in den USA gibt's die ersten Forscher, die haben sich all ihren Transponder in die Hand implantiert. Und dann brauche ich also nichts mehr mit mir rumtragen, sondern meine Hand identifiziert mich.
Gut, dann danke ich Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen noch eine schöne Messe.
Nicht nur in den USA gibt es irgendwelche Leute, die sich RFID-Chips unter die Haut implantieren lassen. Es gibt ja auch bekanntermaßen in Russland diese durchaus durchgeknallten Stammgäste einer Diskothek, die in dem Oberarm ein RFID-Tag haben und mit diesem RFID-Tag ihre Getränke zahlen. Und lauter so ein Schwachsinn lassen sich die Leute einfallen. Gott sei Dank haben wir aktuell noch keine wirkliche Pflicht, ein RFID-Objekt mit uns rumzutragen, sodass wir quasi jederzeit überall als die eindeutige Person zu erkennen sind. Allerdings, wenn wir jetzt verpflichtet wären, unseren Reisepass überall mit hinzunehmen, dann haben wir da schon wieder ein ernsthaftes Problem, weil der ist ja bürolos ablesbar. Aber ansonsten muss ich mal ganz ehrlich sagen, hat dieser Mitarbeiter doch hervorragend reagiert auf meine Fragen. Ich habe ihm verzweifelt versucht, eine Falle zu stellen, aber er hat sich schön drumherum lamentiert. Also das hat doch ganz gut funktioniert. Oder was sagt ihr denn dazu?
Ich möchte nur mal anmerken, dass der Reisepass, also zumindest der schleswig-holsteinische Reisepass, da kann man, soweit ich das jetzt mal irgendwann gehört habe, gleich die Alufolie mit dazu bekommen, wenn man seinen Reisepass abholt. Insofern ist mit dem Reisepass und dem RFID, sage ich mal, nicht ausbremsbar. Und ansonsten ID musst du natürlich sowieso mit dir rumtragen. Wir kriegen auch demnächst einen neuen Personalausweis, der hat auch einen Chip drin. Der sieht übrigens so aus, als könnte man ihn mit dem Buntstift nachmalen. Sehr witzig, muss mal jemand ausprobieren.
Ich würde, das waren so diese Interviews, die ich auf der Systems gemacht habe. Wie man quasi auch schon feststellt, es waren jetzt nicht wirklich viele, weil diese Messe war erschreckend, ich sag mal, klein. Es war zwar doch eine Menge los, es waren eine Menge Firmen da, die haben verzweifelt versucht, ihr Produkt an den Mann zu kriegen. Aber dummerweise hat die Messeveranstaltergesellschaft da nicht mehr so richtig Arbeit reingesteckt, dass die Messe auch genug Kunden anzieht. Und quasi, das war dann teilweise so, dass die Aussteller sich gegenseitig besucht haben, weil die Langeweile hatten. Es gab da gewisse Ecken, die waren so schräg zusammenkonstruiert, dass man da dachte, man steht irgendwo in einem Bauhaus oder in irgendeinem Möbelmarkt oder in einem ähnlichen Projekt, aber nicht wirklich auf einer Messe. Also es war sehr faszinierend. Und ich habe dann Gott sei Dank mitgekriegt, dass die Systems dieses Jahr das letzte Mal stattgefunden hat, sondern danach nur noch jetzt irgendwelche eigenartige Tagungen oder Zusammenkünfte von Bloggern oder Security Organizations oder sonstige Geschichten auf uns zukommen. Also hat sich diese IT-Messe quasi abgeseilt. Und ich möchte nicht sagen, mit einem guten Auge, weil das war, naja. Es war sehr faszinierend und sehr wenig los. Aber gut, ich habe quasi gelernt, ich gehe jetzt wahrscheinlich auf nicht mehr so viele Messen. Vermutlich auf die nächsten Jahre auf keine mehr, weil auf einer Messe findet man einfach keine neuen Informationen, da findet man einfach keine guten Informationen, denn die kriegt man einfach nur von technisch orientierten Chaoten auf einer CCC-Veranstaltung oder man lädt sie einfach gemeinsam ein zu einem gemütlichen Bierchen und man quatscht mal ein bisschen und dann kriegt man News aus der Entwicklung und nicht irgendwelchen schrägen Marketing-Blödsinn, der dann im Endeffekt eh nicht funktioniert. Oder seht ihr das anders? Lars, irgendwelche Aussagen dazu?
Ich war nur einmal auf der CeBIT.
Und? Fazit?
Och, ich war 16, war toll. Man kriegt viele Infos. Ich habe den ersten 100 MHz PC gesehen. Yeah, also für mich den ersten, war toll. Ich brauche mal im Kopfhörer.
Und eine Menge Bonbons abgegrapscht wahrscheinlich?
Kekse.
Ah ja, Bonbon-Grapscher. Ja, ja, die kenne ich ja.
Keine Ahnung, aber ich fand den Personalausweis, den du da eben erwähnt hast, den fand ich deutlich interessant.
Ach so, ja richtig, da war ja noch ein weiteres Detail, ja. Was mir der Mensch von den Wearable Technologies erzählt hat, als ich das Mikro schon ausgeschaltet hatte. Diese Geschichte mit den druckbaren RFID-Tags, das scheint wohl doch im Kommen zu sein. Also diese Aussage mit Juhu, Preisschilder gibt es bald berührungslos ablesbar. Das ist quasi im Kommen und das läuft wohl auch völlig problemfrei. Und ich frage mich, wann wir den ersten auf in den eigenen Händen haben, um dann ein bisschen Spaß damit zu haben, weil berührungslos ablesbare Sachen lassen sich ja immer zu irgendwelchen spaßigen Geschichten.
Wann hast du das letzte Mal eingekauft? Das scheint schon ein bisschen her zu sein. Antennen gibt es da in fast jedem kleinen Ding. Also
ja, aber die sind nicht gedruckt.
Ja,
das ist Kupfer.
Das ist ja nur noch ein gradueller Unterschied. Fortschritt passiert ja immer. Ich meine, warum wird es gedruckte geben oder was auch immer, weil es halt billiger ist. Das gab mal irgendwann so Berechnungen, ab wann sich das lohnt. Da waren sie, glaube ich, bei, oh Gott, 10 Cent waren sie pro RFID-Ding. Jetzt sind sie, glaube ich, ein bisschen weiter runter. Sie haben gesagt, wenn das Ding bei 1 Cent oder sowas angekommen ist, dann lohnt sich das so richtig, weil dann kann man das halt überall draufdrucken. Das Drucken ist halt so eine Technologie. Vielleicht sprühen sie es auch irgendwann mal. Aber das ist ja nur so ein graduelles Ding. Interessant ist, was man mit den Teilen sozusagen alles machen kann. Also, aber das ist ja auch schon länger diskutiert worden. Wenn jedes Kleidungsstück irgendwie sowas hat, dann habe ich halt mein RFID-Muster, was ich mit mir rumtrage. Muss ja nicht nur sein, dass irgendwie jedes einzelne Ding identifizierbar ist, sondern wenn ich eine Masse von identifizierbaren Dingen mit mir rumtrage, dann tauchen die halt überall als Masse auf, weil ich ja nicht irgendwie plötzlich anfange, meine Socken wegzuwerfen, während ich durch die Gegend gehe und dann meine Socken und meine Jacken getrennt laufen.
Naja, was dann halt auch ein interessanter Aspekt ist, ist, oh, das ist einer, der hat diese Kleidungsobjekte an, das heißt, der passt ja eigentlich in dieses Muster, das heißt, den beschieße ich jetzt mit dieser Werbung.
Ja, ob man sehen kann, was die Pullifarbe ist, weiß ich jetzt nicht.
Nee, was glaube ich ein interessanter Aspekt ist, ist, ey, warte mal, die Socken und die Hose mit der Schuhe kombiniert, der kauft doch immer Pornos, den kenne ich doch. Ding, 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 und dann hat man seine neue Freundin dabei und kriegt trotzdem die neuesten Nacktfilme vorgeworfen oder vorgeschlagen.
Da gab es auch schon schöne Szenen in Filmen drin, ja.
Erik, du wolltest da was zu sagen? Du wolltest uns neue Pornos?
Nein, nein. Wir kennen das vielleicht noch von früher, da gab es mal diese Privacy Card.
Ja.
Das war damals so eine Art Kontaktspiel für Nerds oder wie auch immer. Die Idee dahinter war ganz einfach. Es gab da so einen großen Anbieter namens Payback, der gibt's, den gibt's glaube ich immer noch. Der hat solche Rabattkarten in größeren Mengen verteilt. Und was halt jemand mal gemacht hat, er kam auf die Idee, auf den Karten ist ja nichts weiter drauf als ein Barcode, der eingescannt wird. Und er hat halt einfach mal so eine Karte genommen und dann tausendfach dupliziert und mit eigenem Logo versehen. Und dann war das sehr beliebt, solche Karten in seinem Bekanntenkreis zu verteilen. Dann konnte man damit überall so einkaufen gehen und alle Punkte wurden halt irgendwie einem gemeinnützigen Verein zugunsten geschrieben. Also es war damals irgendwie sehr beliebt, irgendwie solche Karten zu tauschen und weiterzugeben und ähnliches.
Verein zur Abschaffung von Digit Points und wie sie alle heißen. Das wäre mal sehr interessant, dann würden die Digit Points das Ganze, die Abschaffung sozusagen selber finanzieren.
Ja, aber hatte auch eine sehr schöne soziale Komponente. Also man konnte sich da mit anderen Leuten treffen und sich darüber unterhalten, Karten tauschen und so. Bin ich gerade überlegen, wie das dann weitergeht. Also wenn ich jetzt in Zukunft mit meiner Kleidung identifizierbar bin,
Also das mit dieser sozialen Komponente bei den Karten, das kenne ich aber auch. Und das ist quasi nicht nur früher, sondern das kannst du heutzutage noch machen. Also du stehst bei Dollar Supermarkt und wirst gefragt, und haben sie unsere Piep-Karte? Und dann sagt man, Moment, guckt nach hinten in die restliche Schlange, die da gerade rumsteht und sagt laut, hat einer die Karte? Die Leute freuen sich, dass sie die Karte abdrücken können und ihre Punkte gut schreiben. Und du hast dann auf einmal irgendeine 80-jährige Omas, die sich ein paar neue Kondome gekauft hat.
Ja, man muss mal fragen, inwieweit das jetzt wirklich irgendwas tatsächlich verändert, weil solche Sachen, also gerade dein Beispiel, das ist ein extremer Outlier. Wenn du da irgendwie, was auch immer, ein Maschinenlernen oder sowas drüber jagst, dann wird das sofort als Outlier erkennen, weil das einfach komplett abstrus ist. Einfach abschneiden das Datum und dann hast du ein Sample weniger in deiner Liste drin. Das ist ja nicht so, dass solche Outlier nicht tatsächlich erkannt werden können. Die komplette Mischung gibt vermutlich ein etwas weniger scharfes Profil, aber letztendlich gibt auch die ein Profil von, naja, ich sag mal, ein Durchschnitt von einer Menge. Also eine Menge von Personen oder so.
Oh, ich habe hier gerade einen interessanten RFID-Vorschlag.